Meine Frau sagt, das muss eine gute Predigt werden. Weil die letzte Nacht eine Katastrophe war. Die Kinder haben unruhig geschlafen, die haben gefühlt jede Bettkante und jede Wand, die irgendwie für ihren Kopf oder ihre Knie erreichbar war, mitgenommen. Ich habe geträumt wie nichts Gutes. Und als ich dann irgendwann schlafen konnte, dachte meine jüngste Tochter, sie braucht meine Bettseite. Und dann sind wir heute Morgen losgefahren und nach 10 Kilometern sagte unser VW, der gerade aus der Werkstatt kam, Motorstörung. Bitte Werkstatt. Meine Gesichtszüge sind entglitten und meine Frau saß hin und dachte, das wird gut heute. Ja, wenn man down ist, braucht man Leute um sich herum, die die richtige Perspektive haben. In den letzten 2 Wochen hatte ich über Themen gepredigt, die mich in meiner Reflexion auch bezüglich des Konflikts beschäftigt haben. Mir blieb gar nichts anderes übrig, weil das hat mich so eingenommen, dass alles andere irgendwie sich falsch angefühlt hätte. Und von daher musste ich mich mal damit auseinandersetzen. Und ich bin froh und sehr dankbar, dass diese Themen einige von euch sehr gesegnet haben. Vielen Dank für die Rückmeldung, das war sehr ermutigend, weil fühlte sich alles irgendwie weder gut noch segensreich an. Heute geht es aber nicht damit weiter. Heute gibt es keine Reflexionspredigt. Warum? Zum einen habe ich den Konflikt innerlich abschließen können. Man predigt sich ja auch immer selbst. Die letzte Predigt, letzte Woche, habe ich mir auch selbst gepredigt und ich nehme mir David als Vorbild. Lasst die Vergangenheit los. Und damit ihr das könnt, wir werden demnächst einen Herzschlagabend haben. Kein Infoabend, sondern einen Herzschlagabend. Und da könnt ihr dann auch nochmal Fragen stellen und wir werden auf Dinge eingehen können, damit ihr auch abschließen könnt mit manchen, was euch traurig gemacht hat oder. Genau. Aber zum anderen möchte ich ein anderes Thema heute wählen, weil Gott uns als Kirche und uns als seine Kinder nicht dazu bestimmt hat, dass wir uns ständig um uns selbst drehen. Er hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir uns ständig um uns selbst drehen. Und das passiert auch mit Konflikten ganz schnell. Oder man sollte sagen, gerade mit Konflikten kann es passieren, dass man sich nur um sich selbst dreht. Jesus sagte mal, und das kann man in Matthäus 6 nachlesen, wir sollten uns, und ich mache mal die Klammer auf, als Kirche und als Kinder Gottes, Klammer zu, zuallererst um das Reich Gottes, um die Königsherrschaft Gottes in unserem Leben drehen. Darum sollte sich zuallererst ständig in unserem Leben alles drehen. Warum? In einem Königreich, und das ist das Reich Gottes, dreht sich nun mal zuallererst alles um den König. Um ihn als Person, aber auch um seine Wünsche und seine Absichten, um seine Vorstellung für sein Reich und für die Menschen seines Reiches. Ich meine, wir haben keine guten Beispiele für einen König, der auch für sein Volk zuallererst gelebt hat und gedient hat. Bei Jesus ist das anders. Jesus ist sozusagen das einzige positive Beispiel eines Königs, der für sein Volk lebt. Unsere Bestimmung liegt also darin, Gott mit unserem Leben zu verherrlichen. Und Jesus wählte dazu eine Metapher, also ein Bild aus der Landwirtschaft. Und dieses Bild war den Menschen damals sehr vertraut. Warum? Man schätzt, dass ungefähr 80-90%, das ist eine ganze Menge, der Israeliten damals Landwirte und Handwerker waren. Und entweder direkt mit der Landwirtschaft konfrontiert waren in ihrem Alltag oder in irgendeiner Weise halt damit zu tun bekam. Und in Johannes 15, Vers 16, in den Vers nehme ich euch mal mit hinein, da sagt Jesus zu seinen Jüngern Folgendes. Genau. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, anderes Wort wäre gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Unsere Bestimmung ist es nicht nur, uns menschlich zu vermehren, fruchtbar zu sein, sondern auch geistlich. Und das finde ich super, weil nicht jeder kommt in den Genuss, ein Kind haben zu können. Wir haben Freunde und ein befreundetes Ehepaar, die hatte häufiger Fehlgeburten, als meine älteste Tochter alt ist. Und diese Sehnsucht ist so riesig. Sie haben dann tatsächlich ein Kind bekommen. War ein Wunder, wirklich ein Wunder. Aber ich kenne Menschen, die haben diesen Schmerz, sie würden gerne, aber sie können nicht. Aber die gute Nachricht ist, und ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, es ist natürlich nicht dasselbe, aber es ist trotzdem wunderschön. Ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter für jemand anders zu sein und zu werden. Erst ist man ein großer Bruder, große Schwester, irgendwann wird man zu einer geistlichen Mutter, zu einem geistlichen Vater, und das ist eines der schönsten Dinge, die man im Leben erleben kann. Und das ist unsere Bestimmung. Wir sollen Frucht in das Leben von Menschen bringen. Wenn du wissen möchtest, wozu Gott dich berufen hat, was deine Bestimmung ist, wozu du auf dieser Erde bist, warum Gott dich nicht, nachdem du dein Leben ihm übergeben hast und dich taufen lassen hast, nicht direkt zu sich geholt hat, das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Gott möchte nicht nur in dir, sondern auch durch dich eine bleibende Frucht im Leben von Menschen hervorbringen. Und das Neue Testament sagt uns auch genau, was für eine Frucht er in uns und durch uns im Leben von Menschen hervorbringen möchte. Und das beruhigt mich. Ich sage auch gleich noch, warum. Ich habe diesen Vers euch schon mal mitgebracht, zurück. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. So bringt Paulus sie in Galater 5, Vers 22 und 23 auf den Punkt. Und mich beruhigt das, weil da steht nicht, wir sollen 10 Menschen zu Jesus führen. Da steht nicht, wir müssen jeden Tag auf die Straße und das Wort Gottes verkündigen. Da steht nicht, wir müssen jeden Tag 5 Stunden beten, auf den Knien. Da steht nicht, wir müssen dies, wir müssen jenes, was uns gar nicht liegt, was wirklich für uns irgendwie von der Vorstellung her einfach nur Druck auslöst, sondern es ist etwas, was nur der Heilige Geist hervorbringen kann, aber er möchte es tun durch uns. Er tut es durch uns. Und das hat mir in meinem Leben, als ich diesen Vers so verinnerlicht hatte, für mich wirklich, hat mein Herz zur Ruhe kommen lassen. Ich war oft getrieben von, man müsste doch und man sollte doch und mehr hier und mehr. Ich müsste doch mehr auf der Straße sein. Ich müsste mehr mit Leuten über Gott reden. Ich müsste mehr meinen Arbeitskollegen von Jesus erzählen. Ich müsste dies, ich müsste das. Und immer war dieser Druck da, als würde ich Menschen bekehren können. Als würde ich Menschen erretten können, als würde ich Menschen die Beziehung zu Jesus ermöglichen. Das ist nicht so. Vorher in dem Vers hieß es, ich habe euch erwählt. Er kümmert sich darum, dass er sich durch uns und auch durch die Frucht, die durch unser Leben in das menschenvolle Leben kommt, Menschen auch seine Kinder werden. Also diese Frucht, sind viele Aspekte, aber es ist eine Frucht. Diese Frucht ist es, die das Leben von Menschen nachhaltig oder sogar, wenn sie Kinder Gottes werden, ewig verändern wird. Und diese Frucht will er durch uns als Kirche und durch uns persönlich als seine Nachfolger in das Leben von Menschen bringen. Ja, er gebraucht dazu übernatürliche Gaben, sagt die Bibel, die der Heilige Geist einem jeden zuteilt, wie er will. Und ja, es gibt dafür, also er gebraucht dafür Ämter. Jesus setzt die einen ein als Apostel, also als Leiter, die anderen als Propheten, als Hirten, als Lehrer, als Evangelisten. Aber sowohl diese übernatürlichen Gaben als auch diese Ämter sind nicht für jeden und zu jeder Zeit bestimmt, sondern so, wie Gott es vorgesehen hat. Diese Frucht in das Leben von Menschen zu bringen, ist eine generelle, für jede Kirche, für jeden Menschen gültige Bestimmung. Es ist die Absicht Gottes, dass du auf dieser Erde geistlich Frucht bringst. So, ich war sehr oft, wirklich sehr oft mit jungen, aber auch mit älteren Menschen im Gespräch über das Thema Berufung. Und manche waren verzweifelt, weil sie einfach nicht ihre Berufung kannten. Ich habe mich immer gefragt, was ist meine Berufung? Ich weiß einfach nicht, was meine Berufung ist und ich möchte doch so gerne in einer Berufung leben. Manche waren frustriert, weil sie dachten, okay, ich kenne meine Berufung, aber es lief ganz anders, als man sich das vorgestellt hat. Es war nicht so segensreich, es war nicht so schön, es war herausfordernder als gedacht. Und ich kenne manche, die waren erst super motiviert, weil sie das Empfinden hatten, mit ihnen kommt die nächste Erweckung. Und nach wenigen Wochen, Monaten waren sie in einer tiefen Glaubenskrise, weil sich das, was sie sich vorgestellt haben, einfach nicht ereignet hat. So, vielleicht gibt es hier jemanden, der auch mit diesem Thema Berufung zu tun hat. Ich hatte es zumindest innerlich auf dem Herzen bekommen, mal einen ganz kurzen Ausflug in das Thema zu machen und würde euch gerne in ein Gleichnis, eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, mit hineinnehmen, wo Jesus uns mit deutlich macht, so läuft das in meinem Reich. So handhabe ich das in meinem Reich mit Berufung. Und zwar finden wir dieses Gleichnis in Matthäus 25. Dort heißt es, ab Vers 14 und 15, also die ersten beiden Verse sind das, denn es ist wie bei einem Mann, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1. Einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Wenige Verse weiter heißt es dann, nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Und er sagte, nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Das klingt hart, ne? Aber es zeigt uns was. Es zeigt uns, Gott ist nicht wichtig, was wir uns für die Zukunft vorstellen und ausmalen können, sondern Gott ist wichtig, was wir mit dem tun, was er uns im Hier und Jetzt an Verantwortung, an Ressourcen und an Gaben anvertraut hat. Gott ist wichtig, dass wir im Hier und Jetzt das einsetzen, was er uns gegeben hat. Und dem, der hat, heißt es hier, dem, der Verantwortung genommen hat, Ressourcen genommen hat, Gaben genommen hat, Aufgaben genommen hat und eingesetzt hat, dem wird gegeben werden. Also das ist der Weg, der uns in unsere Bestimmung, auch in die Bestimmung, immer mehr Frucht zu bringen, hineinführt. Es gibt Menschen, die wünschen sich den Kanzeldienst. Die wünschen sich vor Leuten, am besten vor vielen Leuten. Ich habe da so viele Storys von gehört. Wenn man auf einer Bibelschule war, ich habe auch mit Arthur schon mal drüber gesprochen, du hörst die heißesten Geschichten. Da gab es Prophetien und auf jeder Bibelschule gab es 10 nächste Reinhard Bonkes. Und es hat sich nicht ereignet. Die Leute haben auch nie eine Gemeinde übernommen oder haben auch nie einen großen Predigtdienst gehabt, weil sie einfach immer nur darauf gewartet haben, dass dieser Moment irgendwann kommt, statt einfach mit Menschen zusammen zu sein und Menschen mit dem, was sie haben, zu prägen. Jüngerschaft zu leben, miteinander unterwegs zu sein, Leute praktisch zu helfen, mit ihrem Wissen zu helfen, mit ihrer Kenntnis zu helfen, haben sie nicht gelassen. Es gab dann aber nie Leute, die das Vertrauen in sie hatten und die gesagt haben, hey, du darfst unser Pastor werden. Also das ist das Prinzip im Reich Gottes. So kommen wir in unsere Bestimmung rein. Okay, Fenster zu. Einer meiner vorherigen Pastoren, der hat immer Fenster aufgemacht. Ich habe das nie gemacht, aber jetzt wollte ich mal probieren. Fenster zu. So, kommen wir zurück zu unserer Bestimmung, fruchtbar zu sein, Frucht zu bringen, geistlich. So, dieser Vers aus Johannes 15, der steht in einem Kontext. Und dieser Kontext ist, dass Jesus den Jüngern kurz vorher eine weitere Geschichte erzählte, also ein weiteres Bildnis erzählte. Und dieses Bildnis hat etwas sehr, sehr Wichtiges über unseren Wachstumsprozess, also den Weg, wie wir mehr solche Frucht bringen, hervorbringen, gezeigt. Und den Menschen in Israel und auch den Jüngern war dieses Gleichnis sehr vertraut. Und ich nehme euch mal in dieses Gleichnis mit hinein. Es steht in Johannes 15. Und zwar ist es das bekannte Gleichnis vom Weinstock. Jesus sagte zu den Jüngern, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Okay, kurz, warum war den Israeliten dieses Weinbild so vertraut? Israel war zu dieser Zeit ein Weinland. Wein stand für Fruchtbarkeit, war ein Fruchtbarkeitssymbol. Wenn man in Israel heute noch ist, findet man an Häusern und so auch noch Traubensymbole. Und zu der damaligen Zeit, auch zu der Zeit, wo Jesus lebte, gehen Forscher davon aus, dass die Weinproduktion am Zenit war, den Höhepunkt erreicht hatte. Es drehte sich in Israel vieles um Wein. Und auch für die Juden war es aus geistlicher Sicht wichtig. Noah, hat Arthur vorhin erwähnt, Als er wieder Land unter den Füßen hatte, heißt es, was er war der erste Winzer. Als Ackermann pflanzte er den ersten Weinberg. Und Wein war eine Verheißung Gottes an das Volk Israel, als es aus Ägypten rauszog. Gott hat gesagt, das Land, in das ich euch bringe, in dem gibt es Wein, reichlich Wein. Und das war auch im Prinzip für sie eine Bestätigung, dass das Land, das vor ihnen liegt, also zumindest für zwei Kundschafter, dass das Land, das vor ihnen liegt, das Land ist, wo Gott sie hineinführen will, weil als die Kundschafter aus Kanaan, also aus Israel, wieder zurückkamen zu dem Volk Israel, hatten sie eine Rebe mit einer Traube und trugen sie zu zweit auf einer Stange. Das nenne ich mal Qualität. Das Passa wurde mit Weinkelchen gefeiert. Und auch Jesus nahm dieses Bild. Das Abendmahl, die Erinnerung an den neuen Bund, führte er mit einem Kelch Wein ein. Also Wein hatte in Israel eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung. Es war das höchste Handelsgut und es hatte eine geistliche Bedeutung. Und als Jesus dieses Gleichnis den Jüngern erzählte und auch die erste Gemeinde, die dann dieses Gleichnis hörten, auch von den Jüngern und von denen, die die Schriften vorgelesen haben, die wussten alle, was gemeint ist. Anders als wir Norddeutschen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich oft gefragt, wieso bringt eine Rebe an einem Weinstock auf keine Frucht mehr? Sie ist doch dran. Warum verdorrt sie? Warum bringt sie auf einmal keine Frucht mehr? Warum schneidet man Reben ab? Also ich habe da viele Fragezeichen gehabt. Und dann kam ich, und da nehme ich euch ein bisschen mit hinein, damit das Bild für uns klarer wird, dann kam ich für mein Vikariat in die Pfalz, nach Neustadt an die Weinstraße. Das klingt schon sehr weinlich. Und ich kam dort zur Primetime an, zur Hochsaison, Ende September, Anfang Oktober. Das war so die Weinlese. Du hast überall an den Feldern, in den Weinfeldern und Weinbergen, hast du überall Leute gesehen, die angefangen haben, die Trauben zu lesen, also zu pflücken, Maschinen zogen durch. Weinfeste wurden überall gefeiert, es gab Federweißer, neuer Weih oder Blitzer, also ich konnte das alles nicht aussprechen, was die da erzählt haben, aber es gab neuen Wein und ich habe das Ganze so kennengelernt und dachte, boah, wie wunderschön diese Felder aussehen, so erst grün, dann kamen die Herbstfarben und es war eine wunderschöne Gegend. Und plötzlich kommt der Winter. Und man sieht da auf einmal die Felder und Berge und die sahen dann so aus. Das ist ein Bild aus Heppenheim. Die sahen dann so aus. Das Laub wurde beseitigt und am Ende blieben übrig, kann man das hier gut sehen, die Weinstöcke, Rebstöcke und die Reben. Und alles, was vorher so grün war, so groß war, sah nicht mehr so toll aus. Und wenige Wochen später zogen auf einmal Weingärtner, also mehrere, durch diese Felder. Und was vorher noch schön und mächtig aussah, war auf einmal radikal beschnitten. 90%, ungefähr 90% all dieser Triebe, all dieser Rebtriebe sozusagen, wurden abgeschnitten. Und auf einmal lagen diese Wege voll mit diesen abgetrennten Reben und es waren nur noch zwei und meistens die Reben, die schon wirklich am Stamm nahe dran sind und die auch schon stabil waren, die blieben dran. Alles andere wurde abgeschnitten und es sah kümmerlich aus. Ich habe keine Ahnung gehabt als Norddeutscher, ne? Ich dachte mir, warum macht man das? Warum lässt man nicht das Ganze so schön groß? Und nächstes Jahr, dann wird das doch bestimmt noch grüner und die werden noch weiter wachsen und du hast noch mehr Früchte. Und dann habe ich einen Winzer kennengelernt und habe einen Einblick bekommen. Und ja und nein. Ja, ein Jahr oder zwei Jahre später würden diese Weinstöcke noch größer werden, noch mehr wachsen, weil Wein ist eine Lianenpflanze. die können jedes Jahr mehrere Meter wachsen. Wenn du sie sich selbst überlassen würdest, würde es diese Wege auch ruckzuck nicht mehr geben, weil sich alles ausbreiten würde. Und ja, du würdest eine Menge schöner grüner Blätter haben und im Herbst eine Menge schöner bunter Blätter. Aber was ab dem ersten Jahr direkt passieren würde, ist, die Qualität der Frucht lässt sofort nach. Weil diese Reben haben eine Eigenschaft. Leute, dieser Bezug ist der Hammer. Diese Reben haben eine Eigenschaft. Sie entfernen sich ganz schnell von der Quelle. Sie entfernen sich ganz schnell von der Basis, wo ihre Energie, wo ihre Kraft herkommt. Sie entfernen sich ganz schnell weit, weit vom Weinstock. Und je weiter sie weg sind, desto weniger Energie und Kraft geht durch ihre Adern, durch ihre Stöcke. Und desto weniger Frucht kann eine Rebe hervorbringen. Und wenn man das so lässt, fängt an, dass es erstmal keine gute Frucht gibt, dann wird es weniger Frucht geben und irgendwann wird es gar keine Frucht mehr geben. Und diese Reben, diese Rebtriebe, die überall hin und her gewachsen sind, würden verdorren. Und ein Weingärtner müsste kommen und sie abschneiden und das komplett entfernen. Und damit das nicht passiert, damit ein Weinstock Frucht bringt, zieht jedes Jahr im Winter ein Weingärtner, mehrere Weingärtner los. Und dann sieht man das manchmal, wenn es mit der Hand passiert. Und beschneidet diesen Weinstock. Warum? Damit er auch im kommenden Jahr richtig gute Frucht hervorbringt. Und ich dachte mir, hey, dieses Bild von diesem Weinstock passt so gut auf uns Menschen. So gut. Wenn wir Menschen was können, ist, wir können ganz schnell in alle möglichen Richtungen wachsen. Körperlich, seelisch, geistig, also von unserem Verstand. Wir bewegen uns überall hin. Wir hören gerade die letzten Generationen, die so viel Informationsfluss haben, dann hörst du dies, dann hörst du jenes, dann hast das und das und das. Und du bist überall und versuchst überall zu sein und überall mit dabei zu sein, überall irgendwie Teil von zu sein und auch Karriere, auch dies und Familie und das und hier und das. Und überall bist du. Und wir haben auch die Eigenschaft, ganz schnell uns von der Quelle des Lebens, von der Kraft des Lebens wegzubewegen. Und am Anfang merkt man das noch nicht so. Am Anfang sind die Blätter noch grün. Unsere theologischen eingeprägten Sätze, die haben wir immer noch parat. Beim Lobpreis können wir immer noch stehen oder sitzen und die Augen schließen und Jesus anbeten. Aber es ist nicht mehr so, wie es war, als wir nah an Jesus dran waren. Und am Anfang merken das auch andere nicht. Es ist ein schleichender Prozess. Aber irgendwann nehmen die Früchte ab. Die Liebe ist nicht mehr so in unserem Leben zu finden. Die Geduld ist nicht mehr zu finden. All das, Freundlichkeit nimmt ab, alles nimmt ab. Und nicht nur, dass es bei uns abnimmt. Wir sehen auch immer weniger, dass das durch uns im Leben von anderen Menschen hervorgeht. Wir sind auf einmal kraft- und wirkungslos, fruchtlos. Und irgendwann bringen wir gar keine Frucht. Und deswegen brauchen auch wir als Kinder Gottes den Weingärtner. Jesus sagt, mein Vater ist der Weingärtner. Und er kommt und möchte dafür sorgen, dass wir Frucht bringen. Der einzige Unterschied zwischen einem Weinberg und uns in dem Punkt ist, der Weinberg hat keine Wahl. Da kommt der Weingärtner und schnibbelt ab, was er will. Aber bei Gott ist es mit uns anders. Er drängt sich nicht auf. Er macht nicht einfach, sondern er möchte unser Ja haben. Er möchte von dir und mir hören, hey, ich will nicht irgendwo hinwachsen. Ich will zu dir wachsen. Ich will nicht irgendwo mich im Leben verlieren, kraftlos werden, müde werden, deprimiert werden, in einer Glaubenskrise kommen. Ich will das nicht, sondern ich möchte wachsen. Ich möchte, dass die Frucht deines Geistes in meinem Leben sichtbar wird und dass die Frucht deines Geistes durch mein Leben sichtbar wird. Gott, hier bin ich, mach mit mir, was du willst. Beschneide mich. Das ist unangenehm, weil wir wissen nicht, was er aus unserem Leben entfernen möchte. Das kann schmerzhaft sein. Das kann überraschend für uns sein und wir mögen keine Überraschung. Das bringt Veränderung, wir mögen auch keine Veränderung. Ich nehme euch zum Abschluss ein paar Punkte mit rein, von denen ich glaube, dass der Heilige Geist in euch den einen oder anderen Punkt hervorbringen wird. Was muss beschnitten werden in unserem Leben regelmäßig? Fangen wir mal mit dem frommen Ding an. Unsere Bibellesezeit. Am Anfang unseres Glaubens, da haben wir das Losungsheft aufgeschlagen und dachten jeden Tag, der Herr, der spricht direkt zu mir. Wir haben die Bibel gelesen und dachten, boah, das passt genau. Und dann hat man seine 10, 15 Minuten Bibellesezeit umgehabt und dachte sich, okay, das reicht. Es hat auch gereicht, weil man das Ganze erstmal irgendwie integrieren musste und wollte in sein Leben. Aber wenn du 10 Jahre Christ bist, werden 10, 15 Minuten Bibellesen dich nirgendwo mehr hinbringen. Das reicht nicht, um zu wachsen. Gebetszeiten. Vor den Mahlzeiten zu beten und abends Gott zu danken, oder sagen wir morgens Gott zu bitten, dass er den Tag gut werden lässt und abends Gott zu danken, dass es halbwegs funktioniert hat, das wird nicht dich innerlich wachsen lassen. Es braucht diese Qualitätszeiten, diese Zeiten der Begegnung mit deinem Gott. Predigt von Lieblingssprechern oder Bücher von Lieblingsautoren. Aber das war schmerzhaft für mich, weil ich hatte da so meine Leute im Laufe der Jahre und irgendwann merkte ich, das, was sie sagen, geht nicht darum, es ist falsch, aber es bringt mich nicht weiter. Und sie sind in manchen Punkten nicht weit genug. Und sie haben zum Beispiel, bei mir war das früher so, die haben den Heiligen Geist immer komplett außen vor gelassen. Und auf einmal kommt Gott und sagt, ich möchte den Heiligen Geist in deinem Leben komplett in den Fokus setzen. Und ja, aber der sagte doch, und der, nein, ich brauchte neue Quelle, eine neue Pastorenquelle, Leute, die schon weiter waren als ich, die mich hineingenommen haben in diesen Weg und in die Lehre, die ich noch nicht kannte. Bücher, dasselbe. Hobbys. Es gibt Hobbys, die wir im Leben angefangen haben, die gut für uns waren. Aber auf einmal sind sie nicht mehr gut. Warum? Weil sie zum Gott wurden. Weil sie unser Denken und unseren Fokus, unser Herz eingenommen haben. Ich habe euch das erzählt mit dem Fußballspielen. Fußball war super. Ich hatte Nichtchristen um mich herum jede Woche als Bibelschüler. Ich hatte sportlich mich aktiv betätigt. Aber irgendwann sagte Gott, nee, warum? Es war mein Gott geworden. Es drehte sich bei mir zu viel um Fußball. Es hat Gott den ersten Platz, sagen wir es mal so, es hat Gott den ersten Platz streitig gemacht. Und dann kommt Gott und sagt, das muss jetzt erstmal, heißt nicht, dass ich nie wieder Fußball spielen darf, aber so wie, nicht mehr. Sport ist nicht Mord, Sport ist gut, es fühlt sich anders an manchmal. Ich bin letzte Woche Montag 6,5 Kilometer gelaufen und nach 3 Stunden brauchte ich eine Ibu. Und habe gedacht, ich wäre in meinem ganzen Leben nie gelaufen. Aber Sport ist so ein Punkt, da kannst du dich drin verlieren. Auch Ernährung. Ernährung, einen Ernährungsplan zu haben, ist gut und wichtig. Aber wenn dich dieser Ernährungsplan und wenn dich Sport mehr einnimmt und mehr beschäftigt als das Reich Gottes und die Zeit mit deinem Vater, dann ist die Priorisierung falsch. Und dann wird Gott einschreiten. Er wird sagen, nein. Er zwingt dich nicht, aber es wird einen Schnitt geben. Freundschaften. So, es gibt diesen Spruch, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du in 10 Jahren bist, so ähnlich. Ne? Da ist was dran. Ich habe viele Freundschaften, ich würde nicht sagen, dass ich sie verloren habe, aber wo ich dachte, hey, das ist Buddy und Best Friend und so. Und die sind nicht mehr enge Freunde meines Lebens. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass sie mich auf meinem Weg, Jesus nachzufolgen, hindern. Sie sind mehr ein Hindernis als eine Stütze. Sie bringen mich eher davon ab, Jesus fokussiert nachzufolgen und nach dem Wort Gottes zu leben und mich in meine Berufung immer mehr hineinzubewegen, als dass sie mich unterstützen. Und dementsprechend mussten wir dann einfach sagen, okay, wir treffen uns weniger. Oder meistens, irgendwann erledigt sich das so ein bisschen leider. Man hat dann irgendwie noch die Verbundenheit, aber man hat halt nicht mehr diese Freundschaftsebene. Gewohnheiten. Manche Gewohnheiten, die zu manchen Zeiten im Leben gut waren, sind es irgendwann nicht mehr. Sie sind es einfach irgendwann nicht mehr. Und da merkt man schon, all diese Punkte, die können wehtun. Die wollen wir nicht. Wir wollen am liebsten irgendwie alles irgendwie behalten, aber wir verlieren die Kraft, wenn wir uns von der Quelle des Lebens wegbewegen. Und irgendwann ist unser Leben kraftlos und irgendwann ist unser Leben fruchtlos. Und das möchte Gott nicht. Ich glaube, er möchte, dass wir als Kirche und wir persönlich richtige, fruchtbare Menschen sind. In Uelzen, in unseren Familien, überall dort, wo wir sind. Dass Leute sich gerne um uns sammeln und gerne hierher kommen, weil sie merken, hier sind Menschen, die wachsen. Hier sind Menschen, wenn ich da die Frucht presse, ich liebe dieses Bild, wenn ich die Frucht presse, kommt Jesus raus. Wenn man uns presst und mit uns zusammenhängt, abhängt und mit uns redet und es kommt alles Mögliche raus, Sport, Politik ist ja, ne? Politik, zentral momentan, es kommt alles Mögliche raus. Und wenn überhaupt, dann am Ende des Randes Gemeinde und Jesus, dann stimmt was nicht. Das sollte für uns, ich habe für mich immer gemerkt, das war so mein Alarmsignal. Für mich war immer, als ich gemerkt habe, es kommt Jesus nicht mehr raus, wusste ich, irgendwas ist faul. Irgendwie fließt was nicht in meiner Beziehung zu Gott anständig. Und dann war es Zeit, dass ich Gott frage, okay, wo, was, wie, mach, wie du möchtest. Und dazu ermutige ich euch, denn das ist wirklich etwas, wenn man, Jesus sagt, Zeichen und Wunder werden euch folgen. Wenn man es dann wirklich erlebt, ist das wunderschön. Das lohnt sich. Es lohnt sich, diesen Schmerz auszuhalten. Es lohnt sich, diese Veränderung auszuhalten. Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, der unangenehm ist. Weil am Ende verherrlichen wir dadurch Gott. Am Ende werden Menschen sehen, dass wir seine Jünger sind. Ja, himmlischer Vater, danke, dass du der Weingärtner bist. Und dass wir die Reben sind. Und ich bitte dich von ganzem Herzen für uns als Gemeinde, aber auch für uns und jeden Einzelnen hier persönlich, offenbare du durch deinen Heiligen Geist, wo wir in unserem Leben einfach zu wild gewachsen sind. Wo wir uns in unserem Leben von dir distanziert haben. Wo wir uns entfernt haben. Wo keine Kraft mehr durchfließt. Wo wir müde werden, wo wir matt werden, wo wir ausgelaugt sind. Oder wo wir einfach merken, es ist keine Frucht da. Du bist nicht mehr so präsent in unserem Leben, wie du es mal warst oder wie du es sein solltest. Bitte, Jesus, offenbare uns durch deinen Heiligen Geist, was in unserem Leben den Wachstum und die Fruchtbarkeit hindert. Und verändere uns. Lass uns ein Weinstock werden, an dir dran sein, der sehr viel Frucht bringt, als Gemeinde, aber auch persönlich. Und wir wollen dir dafür alle Ehre geben, Jesus. Amen.